Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Wie beeinflussen soziale Faktoren unsere Gesundheit? Der britische Epidemiologe Michael Marmot forscht seit Jahren dazu. Sein Fazit? Soziale Ungerechtigkeit tötet Menschen in großem Stil. Andreas von Westphalen hat mit Michael Marmot gesprochen.
Professor Marmot, at the heart of your research lies the big question if there are social determinants of our health.
Professor Marmot, im Mittelpunkt Ihrer Forschung steht die große Frage, ob es soziale Einflussfaktoren auf unsere Gesundheit gibt. Sie haben die beiden sogenannten Whitehall-Studien geleitet, die insbesondere die Verbreitung von Herzkrankheiten und die Sterblichkeitsrate unter britischen Beamten untersucht haben. Was war das Ergebnis dieser jahrzehntelangen Studien? Ist die Gesundheit schlechter in den Berufen mit hohem Status, in denen der Stress der Arbeit besonders hoch ist?
When I first looked at the Whitehall study of British civil servants,
als ich mich zum ersten Mal mit der Whitehall-Studie über britische Beamte befasste, war die gängige Meinung genau so, wie Sie gesagt haben, dass Menschen mit hohem Status mehr Stress hätten, unter mehr Druck stünden und häufiger Herzinfarkte erleiden würden. Jedes Mal, wenn ein Politiker oder ein Fußballtrainer einen Herzinfarkt hatte, wurde darüber berichtet, dass Berufe mit hohem Status zu Stress führten. Ich habe mir also in einer Langzeitstudie den britischen öffentlichen Dienst angesehen. Was wir herausgefunden haben, ist das, was ich als soziales Gefälle bezeichne. Mit anderen Worten, je höher man in der Hierarchie stand, je höher man positioniert war, desto niedriger war die Sterblichkeit. Desto höher war die Lebenserwartung. Und es war ein soziales Gefälle, das von ganz oben nach unten verlief. Jeder hatte also eine höhere Sterblichkeit als die Menschen, die in der Hierarchie über einem standen, und eine niedrigere Sterblichkeit als die Menschen, die sich unter einem befanden. Das ist wirklich interessant. Denn erstens widerspricht es der landläufigen Meinung, Menschen mit hohem Status hätten mehr Stress. Und wenn man es genau betrachtet, es ist ja auch viel stressiger, sich durchschlagen zu müssen, zu versuchen, über die Runden zu kommen, wenig Kontrolle über sein Leben zu haben, ganz unten in der Hierarchie zu stehen. Aber die zweite Sache war, als die Leute sagten, es sei stressiger, einen hohen Status zu haben, waren sich gleichzeitig alle der Tatsache bewusst, dass die Armen eine schlechtere Gesundheit hatten. Nun beschäftigt der britische öffentliche Dienst weder die reichsten Menschen der Gesellschaft, es gibt keine Banker, keine Hedgefondsmanager, noch beschäftigt er die Ärmsten. Jeder ist per Definition in einem Bürojob angestellt. Ohne die Reichsten und ohne die Ärmsten haben wir also dieses soziale Gefälle. Je niedriger man in der Hierarchie steht, desto höher ist die Sterblichkeit. Und diese Entdeckung des sozialen Gefälles hat mich jahrzehntelang beschäftigt. Erstens, um es zu verstehen. Und zweitens, je mehr wir es verstehen, desto mehr sehe ich die Notwendigkeit, etwas dagegen zu tun.
Sie bezeichnen den Befund, dass unsere Gesundheit einem sozialen Gefälle folgt, als The Status Syndrome, das Statussyndrom, was auch der Titel Ihres ersten Buches ist. Und Sie haben das Statussyndrom in zahlreichen weiteren Studien immer wieder gefunden. Können Sie bitte die Ergebnisse Ihrer Forschungen zum Statussyndrom ein wenig näher erläutern und zusammenfassen?
Nun, als wir diese Ergebnisse über den britischen öffentlichen Dienst veröffentlicht haben, können Sie sich vorstellen, was die Leute gesagt haben. Ach, Beamte, die wissen nicht, was Stress ist. Sie haben alle einen bequemen Job und stehen nicht unter Druck. Echte Menschen in der wirklichen Gesellschaft, das wäre etwas anderes. Okay. Wir haben, in Anführungszeichen, echte Menschen in der wirklichen Gesellschaft untersucht. Und wenn man die Menschen danach einteilt, wo sie leben, und diese Orte wiederum danach unterscheidet, wie sehr sie benachteiligt sind, dann findet man ein bemerkenswertes soziales Gefälle. Je geringer der Nachteil, desto höher die Lebenserwartung. Was wir also in den Whitehall-Studien gefunden haben, ist absolut typisch für das, was wir in der Gesellschaft insgesamt finden. Und wenn wir uns andere Länder ansehen, wir haben erst kürzlich einen Bericht für Norwegen erstellt, ein egalitäres, sozialdemokratisches Land, dann zeigt sich, je weniger Jahre an Bildung, desto geringer die Lebenserwartung. Es gibt ein soziales Gefälle in Norwegen, in Schweden und soweit wir Daten aus Deutschland haben, auch in Deutschland, in Frankreich, in Ländern mit niedrigem Einkommen, in Ländern mit mittlerem Einkommen. Wir finden das soziale Gefälle überall. Es ist ziemlich bemerkenswert.
In Ihrem Buch The Status Syndrome betonen Sie, Zitat, diese sozialen Ungleichheiten im Gesundheitsbereich, das soziale Gefälle, sind keine Fußnoten zu den wirklichen Ursachen von Krankheiten in Ländern, die nicht mehr arm sind. Sie sind der Kern der Sache, Zitat Ende. Können Sie uns eine Vorstellung davon geben, wie groß der Unterschied zwischen der Gesundheit der Menschen am unteren Ende der sozialen Leiter und der Gesundheit der Menschen am oberen Ende ist? Wie groß kann zum Beispiel der Unterschied in der Lebenserwartung in ein und derselben Stadt sein?
Als ich bei der Weltgesundheitsorganisation den Vorsitz der Kommission über soziale Einflussfaktoren auf die Gesundheit innehatte, und wir 2008 unseren Bericht veröffentlicht haben, habe ich versucht, die Ungleichheiten innerhalb der reichen Länder und die Ungleichheiten in der ganzen Welt insgesamt zu betrachten. Damals hatten in der schottischen Stadt Glasgow Männer im ärmsten Stadtteil Carlton eine Lebenserwartung von 54 Jahren. Und in Lancy, einem reichen Stadtteil, etwa 11 Kilometer entfernt, lag die Lebenserwartung bei 82 Jahren. Ein Unterschied von 28 Jahren in der Lebenserwartung in Glasgow.
Diese Zahlen sind erschütternd. Wenn wir bedenken, dass, wie Sie berechnet haben, Menschen am unteren Ende der sozialen Leiter eine Erwartung von etwa 55 gesunden Lebensjahren haben und dies am oberen Ende etwa 72 Jahre sind, dann drängt sich vielleicht eine Frage auf. Inwieweit sollten diese Zahlen Ihrer Meinung nach eine zentrale Rolle bei der Diskussion über das Rentenalter spielen?
Das ist eine weitere Demütigung und Ungerechtigkeit. Wenn die Menschen weiter unten auf der sozialen Leiter eine Erwartung gesunder Lebensjahre haben, die unter dem Renteneintrittsalter liegt, wenn man dann sagt, na ja, wir werden den Renteneintritt verschieben, und der Vorschlag im Vereinigten Königreich ist, das Renteneintrittsalter von 65 auf 68 Jahre zu erhöhen, dann haben etwa 2/3 der Bevölkerung keine Erwartungen von 68 gesunden Lebensjahren. Das bedeutet, dass sie statt einer Rente eine Invalidenrente erhalten werden, die nicht sehr großzügig ist. Und es bedeutet auch, dass Menschen, die in der Hierarchie weiter unten stehen, das Leben mit einer Rente nicht sehr lange genießen können, weil sie nicht so viel länger über das Renteneintrittsalter hinaus leben werden. Beides bedeutet also, dass sie nicht bis 68 arbeiten können, weil sie nicht gesund genug sind. Und dass sie nicht sehr lange mit einer Rente überleben. Wie so vieles in der Gesellschaft kommt ein solcher Vorschlag also wohlhabenden Menschen sehr viel mehr zugute als ärmeren Menschen.
Was sind die Hauptgründe dafür, dass unsere Gesundheit, egal wo wir in der sozialen Hierarchie stehen, wahrscheinlich besser ist als die der Menschen, die unter uns stehen, und schlechter als die der Menschen über uns?
At the time that I wrote Status Syndrome, I was very much
Zu der Zeit, als ich Status Syndrome schrieb, war ich sehr stark von meiner eigenen Forschung in Whitehall beeinflusst. Und wir haben Stress am Arbeitsplatz untersucht. Das betrifft wieder Ihre Eingangsfrage. Stehen Menschen mit hohem Status nicht unter mehr Stress? Und das Modell, das wir anfangs verwendet haben, war eines, das schwedische Kollegen entwickelt hatten. Hohe Anforderungen, geringe Kontrolle. Mit anderen Worten, es geht nicht nur darum, dass hohe Anforderungen an einen gestellt werden. Und an Menschen mit hohem Status werden tendenziell höhere Anforderungen gestellt. Sondern sie haben auch mehr Kontrolle. Sie können Entscheidungen treffen. Und wir fragten die Leute, wer die Entscheidungen darüber trifft, mit wem man arbeitet, wann man seine Arbeit macht, welche Arbeit man macht und so weiter. Und wir teilten Arbeitsplätze und Menschen in diesen Jobs danach ein, wie viel Kontrolle sie hatten und welche Anforderungen an sie gestellt wurden. Aber es war vor allem die Kontrollvariable, je niedriger der Status, desto weniger Kontrolle hatten die Menschen in ihrem Arbeitsumfeld. Und diese geringere Kontrolle stand in Zusammenhang mit einem erhöhten Krankheitsrisiko und folgte natürlich dem sozialen Gefälle. Könnte also einen Teil des sozialen Gefälles bei Herzerkrankungen und anderen Krankheiten erklären. Aber nicht alles. Später, ich springe jetzt ein wenig, wurde ich von der britischen Regierung gebeten, eine strategische Bestandsaufnahme der gesundheitlichen Ungleichheiten in England durchzuführen. Die Frage war gewissermaßen, wie wir die Ergebnisse der globalen Kommission auf ein Land, England, anwenden können. Und ich erstellte ein neues Gutachten, hatte eine weitere Gruppe von etwa 80 Experten, die mich und die Kommissionsmitglieder berieten. Und wir kamen auf 6 Bereiche der Ursachen gesundheitlicher Ungleichheit und darauf, was man tun muss, um diese Ursachen zu bekämpfen. Jedem Kind den besten Start ins Leben geben. Also die Bedeutung der frühkindlichen Entwicklung. Und das ist entscheidend. Denn Menschen werden nicht zufällig in Positionen in der sozialen Hierarchie eingeteilt. Kinder mit einem guten Niveau der frühkindlichen Entwicklung sind besser in der Schule. Sie haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, eine Universität zu besuchen, höhere Abschlüsse und Ausbildungen zu erlangen, bessere Jobs zu bekommen, ein höheres Einkommen zu haben, in besseren Wohngegenden zu leben. Und all das hat mit besserer Gesundheit zu tun. Und das beginnt in der frühen Kindheit. Also, erstens, jedem Kind den besten Start ins Leben ermöglichen. Zweitens, Bildung und lebenslanges Lernen. Und was ich gerade über die frühe Kindheit gesagt habe, Kinder, die im Alter von 5 Jahren gute Werte in der frühkindlichen Entwicklung haben, schneiden in der Schule besser ab. Sie haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein. Bildung ist also sehr wichtig. Und Bildung erweist sich als unabhängiger Vorhersagefaktor für das soziale Gefälle bei der Gesundheit. Nummer 3, worüber ich schon gesprochen habe, ist Beschäftigung und die Arbeitsbedingungen. Arbeitslosigkeit ist schlecht für die Gesundheit, aber auch die Beschäftigung in schlechten Jobs ist schlecht für die Gesundheit. Und zu diesen schlechten Jobs gehören die, über die ich gerade gesprochen habe. Hohe Anforderungen, geringe Kontrolle. Ein Kollege aus Düsseldorf, Johannes Siegrist, spricht von Anstrengung und Belohnung. Hohe Anstrengung, geringe Belohnung. Ein Ungleichgewicht zwischen Anstrengung und Belohnung. Und diese Kombination ist ebenfalls mit einem erhöhten Risiko verbunden. Der 4. Punkt ist niedriges Einkommen. Wenn man nicht genug Geld hat, um seine Kinder zu ernähren und die Miete zu bezahlen, ist das schlecht für die Gesundheit. Und Nummer 5, das Umfeld, in dem man lebt und arbeitet, also die Wohnverhältnisse, die Umweltqualität, die Luftverschmutzung und Ähnliches. Und Nummer 6, ich nenne es an sozialen Einflussfaktoren ausgerichtete Prävention. Das heißt, wir erkennen an, dass Rauchen eine wichtige Ursache für Krankheiten ist. Aber warum gibt es ein soziales Gefälle beim Rauchen? Warum ist es so, dass je weiter unten man in der Hierarchie steht, desto eher raucht man? Desto eher ist man übergewichtig oder fettleibig? Desto seltener treibt man in seiner Freizeit Sport?
Wenn ich Sie also richtig verstehe, bedeutet das in Bezug auf die Arbeitsplätze, dass das Problem des sozialen Gefälles nicht einfach dadurch gelöst wird, dass man irgendeine Art von Arbeit für Arbeitslose schafft, solange diese Arbeitsplätze das sind, was David Graeber Bullshit-Jobs genannt hat.
Wir haben in meinem sogenannten Marmot Review von 2010 in England gesagt, in den Worten eines der Experten, das Experiment alleinerziehende Mütter in schlecht bezahlte, unsichere und minderwertige Jobs zu bringen, ist gescheitert. Das verbessert das Leben der Menschen nicht. Für eine alleinerziehende Mutter, die zu Hause festsitzt und mit geringer Sozialhilfe in Armut lebt, sollte Arbeit eine Erleichterung sein, um ihr Leben und ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Aber wenn es sich um minderwertige, schlecht bezahlte und unsichere Arbeit handelt, ist das kein Weg, um das Leben zu verbessern. Es muss eine qualitativ hochwertige Arbeit sein. Das bedeutet Sicherheit, anständig bezahlt. Meine vierte Empfehlung war ein Mindesteinkommen für ein gesundes Leben. Wenn man nicht genug verdient, um gesund zu leben, wird man, Überraschung, krank.
Ich möchte für einen Moment des Teufels Advokaten spielen. Kann es nicht sein, dass die Verantwortung des Einzelnen entscheidend für die Gesundheit ist, dass zum Beispiel Herzkrankheiten hauptsächlich das Ergebnis eines frei gewählten Lebensstils sind, wie Rauchen, Trinken und Bewegungsmangel?
It's a good question, and we have to deal with that. So, let me take food first.
Das ist eine gute Frage, und wir müssen uns damit befassen. Lassen Sie mich zuerst mit den Lebensmitteln beginnen. In Großbritannien und wahrscheinlich auch in Deutschland gibt es Politiker, die sagen, ich könnte von 30 Cent oder einem Euro pro Tag leben. Diese armen Leute wissen nicht, wie man kocht. Sie wissen nicht, wie man haushaltet. Sie sind selbst schuld. Nun, das ist eine Sichtweise. Ein Blick auf die Daten aus Großbritannien zeigt, dass Menschen in den untersten 20% des Haushaltseinkommens die Hälfte ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben müssten, wenn sie die Ratschläge für eine gesunde Ernährung befolgen wollten. Heute müssen Menschen in dieser Einkommensklasse wahrscheinlich 40% oder mehr für die Miete ausgeben. Das sind jetzt also 90%. Und raten Sie mal, was in dieser Jahreszeit passiert. Im Winter müssen Sie Ihre Wohnung heizen. Nun, Sie haben bereits 90% verbraucht. Jetzt müssen Sie die Wohnung heizen. Und wenn Ihr Kind ein neues Paar Schuhe braucht, ist das eine Tragödie. Auf der anderen Seite müssen die oberen 20% des Haushaltseinkommens nur 11% ihres Einkommens ausgeben, um die Ratschläge für eine gesunde Ernährung zu befolgen. Wenn diese ihre Kinder mit Coca-Cola, schlechten Lebensmitteln oder was auch immer füttern, sind sie individuell verantwortungslos. Sie haben die Möglichkeit, verantwortungsbewusst zu handeln, und sie entscheiden sich dafür, es nicht zu tun. Aber die Menschen am anderen Ende haben nicht die Möglichkeit, diese Verantwortung wahrzunehmen. Nehmen Sie das Beispiel mit dem Rauchen, das Sie gerade genannt haben. Ja, am Ende muss sich der Einzelne die Zigarette in den Mund stecken, anzünden und inhalieren. Aber warum haben wir dann ein soziales Gefälle? Warum ist die Entscheidung, eine Zigarette zu rauchen, umso häufiger, je weiter unten man in der Hierarchie steht? Und das ist es, was mich zum Nachdenken über soziale Einflussfaktoren bringt. Die individuelle Entscheidung zu rauchen wird eindeutig durch das soziale Umfeld beeinflusst. Es ist nicht nur eine individuelle Entscheidung. Dann nehmen wir etwas wie Luftverschmutzung. Man könnte jemandem sagen, los, du bist selbst schuld. Du hast dich dafür entschieden, in einem einkommensschwachen Viertel an einer stark befahrenen Straße zu wohnen. Du hättest auf dem Land mit Bäumen leben und ein schönes Auto haben können. Aber du hast dich dafür entschieden, arm zu sein und in einer armen Gegend zu leben. Wie bitte? Das ist Unsinn. Wir wissen, dass Kinder, die in armen Vierteln aufwachsen, einer höheren Belastung durch Feinstaub und durch Stickstoffoxide ausgesetzt sind. Das ist keine Entscheidung. Es geht nicht um individuelle Verantwortung. Das ist die Umwelt. Und ich erinnere mich an eine US-Amerikanerin bei einer Tagung vor der Pandemie. Sie sagte, ich will nicht, dass die Regierung mir vorschreibt, was ich zu tun habe. Ich möchte meine eigenen Entscheidungen treffen. Und ich habe zu ihr gesagt, als Sie am Tagungsort eingecheckt haben, haben Sie da nach einem Zimmer ohne Asbest gefragt? Und sie sah mich an, was meinen Sie? Ich antwortete, wollen Sie nicht die Wahl haben? Ein Zimmer mit Asbest oder ohne Asbest? Natürlich will sie diese Wahl nicht. Sie erwartet, dass keines der Zimmer mit Asbest befallen ist. Sie erwartet, dass die Gesellschaft dafür sorgt, dass wir nicht mit Asbest in Berührung kommen. Sie möchte diese Entscheidung nicht treffen müssen.
She expects society to make sure that we're not exposed to asbestos. She doesn't want to have to make that choice.
Ein weiterer allgemeiner Einwand gegen Ihre Ergebnisse wäre die Frage der genetischen Vererbung. Inwieweit können die Gene das soziale Gefälle erklären?
Well, let me give you the example of height. The height of individuals is largely determined by genes.
Lassen Sie mich das an dem Beispiel der Körpergröße erklären. Die Körpergröße eines Menschen wird weitgehend von den Genen bestimmt. Für mich ist das aber nicht das Interessante daran. Interessant ist der Rest, also der Teil, der nicht von den Genen abhängt. Wir wissen, dass die Durchschnittsgröße der Menschen in Europa im 20. Jahrhundert dramatisch zugenommen hat. Kürzlich habe ich mir die Körpergröße von 5-jährigen Kindern angesehen. Die Größe 5-jähriger Kinder im Vereinigten Königreich ist 5 cm geringer als in den Niederlanden. Im Alter von 5 Jahren besteht also bereits ein Unterschied von 5 cm. Nun könnte man sagen, woher wissen Sie, dass das nicht genetisch bedingt ist? Vielleicht sind die Menschen in den Niederlanden genetisch veranlagt besonders groß. Nun, vielleicht. Aber die Größe von 5-jährigen Kindern in den Niederlanden hat zugenommen. Im Vereinigten Königreich ist die Körpergröße von 5-jährigen Kindern, insbesondere während des Jahrzehnts der Sparpolitik nach 2010, zurückgegangen. Die Gene haben sich nicht verändert. Kommen wir nun zurück zum sozialen Gefälle. Wir wissen, dass es nicht festgelegt ist, welche Folgen Ihr Platz in der Hierarchie auf die Gesundheit hat. Das ändert sich im Lauf der Zeit. Im Vereinigten Königreich ist die Lebenserwartung für die ärmsten Menschen im Nordosten und Nordwesten Englands während des Jahrzehnts der Sparpolitik, also die 13 Jahre ab 2010, gesunken. Nun, die Gene haben sich in dieser Zeit nicht verändert. Und das soziale Gefälle wurde steiler. Es muss zwar eine genetische Komponente geben, aber das ist nicht der interessante Teil. Der interessante Teil ist der soziale Teil, den wir wahrscheinlich beeinflussen können.
But that's not the interesting part. The interesting part is the social part that we can potentially do something about.
Was wäre, wenn jedes Mal, wenn ein Politiker sagte, er wolle die Leistungen für die Armen kürzen, ein kleiner Vogel ihm ins Ohr flüsterte, weniger Sozialausgaben bedeuten, dass sich die Gesundheit der Menschen verschlechtert, wenn nicht sogar, dass sie sterben? Das ist Ihr Ratschlag in Ihrem Buch Health Gap. Welche Folgen hat es nach Ihren Recherchen für unsere Gesundheit, wenn die Regierung beschließt, eine Sparpolitik zu betreiben? Und was, wenn die Regierung entscheidet, mehr Geld für Sozialhilfe auszugeben?
Wir haben dieses grausame Experiment in Großbritannien gemacht. Nach der globalen Finanzkrise 2007-2008, als das Bruttoinlandsprodukt stark abnahm, kam die von den Konservativen geführte Koalitionsregierung 2010 ins Amt und sagte, wir müssen die Sozialausgaben kürzen. Tatsächlich betrugen die öffentlichen Ausgaben 2009-2010 42% des Bruttoinlandsprodukts. Und in den 10 Jahren zwischen 2009 und 2019 sind diese 42% auf 35% gesunken. Das ist enorm. Eine Kürzung der Ausgaben des öffentlichen Sektors um 7% des Bruttosozialprodukts. Das ist gewaltig. Und es wurde auf eine regressive Art und Weise umgesetzt. Je benachteiligter die Gegend, desto stärker wurden die Ausgaben gekürzt. Und die Menschen gerieten in Armut. Die Kinderarmut hat zugenommen. Der jüngste UNICEF-Bericht für die OECD-Länder besagt, dass Großbritannien zwischen 2012 und 2020 den steilsten Anstieg der Kinderarmut zu verzeichnen hatte. Das war die Politik der Regierung. Und was wir im Laufe des Jahrzehnts gesehen haben, ist, dass die Lebenserwartung nicht mehr gestiegen ist. Also sie verbesserte sich deutlich langsamer. Die Ungleichheiten in der Lebenserwartung wurden größer. Und die Gesundheit der ärmsten Menschen wurde schlechter. Die Kinderarmut hat zugenommen. Was bedeutet, dass man den Kindern einen schlechten Start in die Zukunft verschafft. Und all das war das direkte Ergebnis der Regierungspolitik.
Inwiefern beweisen auch die Jahre der Covid-Krise die Existenz des Status-Syndroms?
At the beginning of the pandemic, people were saying, it's the great equalizer.
Zu Beginn der Pandemie hieß es, sie sei der große Gleichmacher. Päpste und Fürsten, Premierminister und Bauern, alle werden für Covid anfällig sein. Aber das war nicht der Fall. Wir waren mit sehr guten Daten aus dem Vereinigten Königreich gesegnet und wir sahen sehr früh ein soziales Gefälle bei der Covid-Mortalität, das dem sozialen Gefälle bei allen anderen Fällen ähnelte, aber bei Covid etwas steiler war als vorhergesagt, weil die Menschen in den am stärksten benachteiligten 30% in überfüllten Wohnungen lebten und in ihren Berufen an vorderster Front tätig waren. Sie waren Lieferfahrer, arbeiteten in Supermärkten und in der Lebensmittelindustrie. Sie waren also exponiert. Und dann die Auswirkungen auf die Lebenserwartung im Vereinigten Königreich. Betrachtet man die 3 Jahre 2018 bis 2020 im Vergleich zu den letzten 3 Jahren, so sank die Lebenserwartung für die ärmsten 40% der Bevölkerung. Und je ärmer man war, desto größer war der Rückgang der Lebenserwartung.
The poorer you were, the bigger the fall in life expectancy.
You've chaired the Commission on Social Determinants of Health. Sie haben die von der Weltgesundheitsorganisation eingesetzte Kommission über soziale Einflussfaktoren der Gesundheit geleitet. Auf der Rückseite des Abschlussberichts ist in großen Lettern zu lesen: Die Verringerung gesundheitlicher Ungleichheiten ist ein ethischer Imperativ. Soziale Ungerechtigkeit tötet Menschen in großem Stil. Professor Marmot, meine letzte Frage lautet, was wünschen Sie sich für die Zukunft der Gesundheitspolitik?
Well, the first thing to say is that had a big impact.
Nun, als erstes muss man feststellen, dass das eine große Wirkung hatte. Ich meine, ich zitiere jetzt, was andere Leute mir gesagt haben. Dieser Satz, soziale Ungerechtigkeit tötet Menschen in großem Stil, war in aller Munde. Wir haben es gesagt. Und die Leute, die es gelesen haben, haben es nicht abgestritten. Sie sagten, ja, das sehen wir, besonders in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Aber wie wir gerade besprochen haben, auch in Ländern mit hohem Einkommen. Ich denke, und ich glaube, ich habe es in The Health Gap geschrieben, und ich habe es sicherlich auch in unseren Berichten gesagt, dass die Gesundheit der Bevölkerung viel darüber aussagt, wie gut die Bedürfnisse der Bevölkerung von der Gesellschaft befriedigt werden. Wenn sich also die Gesundheit nicht mehr verbessert, bedeutet das, dass sich die Gesellschaft nicht mehr verbessert. Wenn die gesundheitlichen Ungleichheiten größer werden, bedeutet das, dass die Ungleichheiten in der Gesellschaft größer werden. Wenn sich die Gesundheit der ärmsten Menschen verschlechtert, bedeutet das, dass sich die sozialen Bedingungen für die ärmsten Menschen verschlechtern. Mein Wunsch und meine Hoffnung ist es daher, den bestmöglichen Gesundheitszustand für alle zu erreichen, wobei die Kluft zwischen den Menschen kleiner wird und die soziale Schere sich schließt. Wir haben die Mittel, um es zu tun. Aber haben wir auch den politischen Willen dazu?
Professor Marmot, vielen Dank für dieses sehr aufschlussreiche Interview.
Es war mir ein Vergnügen.
Soziale Ungerechtigkeit tötet Menschen in großem Stil. Der Epidemiologe Michael Marmot im Gespräch mit Andreas von Westphalen. Er sprach Wolf Anjol. Technik Schukri Gustmann. Regie Fabian von Freyer. Redaktion Wolfgang Schiller.